Hallo Jörg, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Jörg, was ist deine Mission? Für was stehst du morgens auf, brennst du und was möchtest du bewegen?
Ja, eine spannende Frage. Mission-driven sind wir ja heute alle. Also früher würde man sagen, als ich mal mich entschieden habe, Wissenschaftler zu werden, Wissenschaften ist die Mission. Und das ist auch das, was letzten Endes der Wissenschaftler tun sollte. Letzten Endes Wissenschaften. Und das aber in immer einer intelligenten Kontextbeziehung. Wenn man meine Vita sieht, weiß man, dass zwei wesentliche Elemente, und das ist auch meine Denomination in der Professur, Ökonomie und Digitalisierung, die immer wieder getrieben haben, neben der Tatsache, dass ich eine Wissenschaftsorganisation, nämlich eine deutsche Universität, leiten darf, das ist die Hafen-City-Universität, habe ich das nicht ganz aufgegeben. Es wäre auch fatal, als Wissenschaftler aufzugeben, Wissenschaft nicht in den Mittelpunkt zu rücken. Und wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen im KI-Zeitalter, dann ist die logische Konsequenz, dass die Vermengung von Fragen sich potenziert hat. Also vor 10 oder 20 Jahren waren wir stark Buchwissenschaft getrieben, haben uns mit Literatur auseinandergesetzt, haben versucht, Sekundärdatenauswertung zu betreiben. Das hat sich ja alles geändert. Und was, wenn man über missionsbasierte heute spricht, ist für mich die Frage, wie sieht die Wissenschaft, ich möchte bloß nicht 2.0 sagen, das ist der Fehler, ja, aber wie sieht die Wissenschaft von morgen aus? Das ist eigentlich so der Kernpunkt, der mich antreibt.
Spannend. Und vielleicht ein bisschen zu deinem Hintergrund für alle diejenigen, die dich nicht kennen. Wo machst du das aktuell? Was ist deine Rolle?
Wie gesagt, von Haus aus bin ich Ökonom und Sportwissenschaftler, habe aber früher ein Softwareunternehmen gehabt, sehr viel mich mit Digitalisierung, Computer- und Videospielen auseinandergesetzt im Hauptforschungsfeld und bin... Das ist ein Paradox. Ich bin über verschiedenste Fakultäten irgendwann an einer Universität gelandet, die sich im Kern mit Baukunst und Metropolenentwicklung auseinandersetzt. Also man würde es flapsig sogar als Bauuni bezeichnen. Die Hafen-City-Universität ist einzigartig in dieser Form in Deutschland. Natürlich haben wir Mitbewerber wie Weimar oder Braunschweig, aber wir sind diesen spezifischen Fokus, damit sind wir einzigartig. Ich bin seit 2019 hier Präsident. Und habe damals, als ich herkam, mir, glaube ich, erstmal Ärger mit den ganzen KollegInnen eingehandelt, weil ich gesagt habe, Digitalisierung und Klima sind die Metathemen. Und dann waren die erstmal alle so, ja, was haben wir denn jetzt für einen Präsidenten geholt? heute sind alle Themen dort verortet. Alle Themen. Ja. Eben komisch, ja, so. Und ich habe gesagt, das nächste große Thema ist soziale Gerechtigkeit in unserem Land, aber auch insgesamt in drei Fokusthemen, kombiniert mit Baukunst und Metropolenentwicklung, ergibt sich eine Sechsfelder-Matrix. Und das ist eigentlich auch der Forschungsfokus, den diese Universität ausmacht. Und zwar nicht nur national beschränkt, sondern auch international ausgerichtet. Also nicht nur limitiert auf einen Raum, sagen wir mal, wo man leicht drauf kommen könnte, dieses schöne Hamburg bietet ja viel Untersuchungsfläche, sondern genau das Gegenteil, gucken uns das schon global an.
Was sich bei mir da sofort hochpoppt, ist, wir leben ja in einer integralen Welt. Also warum denn nicht diesen Ansatz fahren? Das ist doch total, also für mich ist das Logik einfach nur.
Ja und nein. Also die Bauindustrie ist ja sehr konservativ. Auch die Architektur, die ja sich sogar manchmal mehr in der Kunst verortet oder auch manche dieser Disziplinen wie die Stadtplanung, die haben schon einen sehr traditionellen Ansatz. Und die in die Jetztzeit zu überführen und mit den Digitalisierungsthemen, mit KI zu befassen, ist nicht so, wo man denken würde, das ist naturgegeben. Und deshalb braucht es manchmal so ein Nudging, das ist ja auch so ein schönes neudeutsches Wort, ja, so ein Nudging in die Richtung, wirklich diesen Weg zu gehen. Klima war relativ evident. Und nachhaltiges Bauen, all diese Fragen. Aber diese Frage der Digitalisierung, das hat gedauert.
Jetzt frage ich mich immer wieder in letzter Zeit, weil wir uns natürlich auch mit dem Thema Ausbildung, Bildung beschäftigen, gerade bei den jungen Mitarbeiterinnen bei uns. Was für eine Rolle hat in unserem Zeitalter die Hochschule noch? Wenn sie früher Bibliothek war, ganz klassisch gesprochen, und heute der Zugang zu Wissen einfacher ist denn je. Ja, gerade unter diesem Zeitalter des AIs. Ne? So. Und die Frage ist, die sich da für mich stellt, ist, was wird in Zukunft so das eigentliche Signal von Bildung sein, wenn es nicht mehr nur der Zugang zu Wissen ist?
Also ich widerspreche mal erst der ersten These, wir waren nie nur die Bibliothek, ja? Wir waren immer der Denkraum und das habe ich auch nie anders wahrgenommen. Und Denken ist auch im KI-Zeitalter Gott sei Dank noch nicht verboten, wenn da die ersten Roboter kommen und sagen, wir können das besser, okay, aber... Ist nicht so. Und das Zweite ist, die Universität Universalis im Ansatz hat ja eine Pluralität an Aufgaben immer schon erfüllt. Was aber heute dazugekommen ist, und da gebe ich dir recht, wir haben einen vermeintlich vereinfachten Zugang zu Wissen. Aber ist Wissen Wissen oder ist Wissen nur Halluzination, wissen wir manchmal nicht. Das waren jetzt viele Wissens in einem Satz, etwas kürzer formuliert. Wir brauchen gerade jetzt mehr Bildung, mehr Wissen, um einschätzen zu können, ob neue Instrumente uns tatsächlich hilfreich dienlich sind oder ob neue Instrumente genau das Gegenteil von hilfreich dienlich sind. Und das Zweite ist, diese neuen Instrumente leben davon, dass es Menschen wie WissenschaftlerInnen oder Forschende oder wie immer man das nennen mag, gibt, weil ohne die entsteht ja gar kein neues Wissen. Und die Maschinen können nicht Eigenwissen generieren, das ist eben ihnen nicht gegeben. Sie können Rückschlüsse folgern, beispielsweise in der Krebstherapie, können vielleicht neue Krebsformen entdecken, aber die tatsächliche Forschung, also dass der Kern des Neuen, das Erforschen des Neuen unter dem Rubrum des Wissenschaftens, das tun die ja gar nicht. Und insofern würde ich sagen, ist die Universität mehr denn je gefordert, Ort zu sein, jungen Menschen, aber auch denen, die hier forschen, die Basis zu bieten, diese neuen Entwicklungen zu integrieren und aber auch zu verstehen und zu bewerten. Also alles drei. Das erfordert viel mehr, als was wir bisher getan haben. Also das ist vielleicht komisch, aber ich sage immer, wir brauchen viel mehr Wissenschaft, viel mehr Fleiß auch in der Wissenschaft, weil wenn wir uns verlassen auf Tools, sind wir verlassen.
Ja, bin ich bei dir, weil ich habe es ja auch noch so gelernt. Ich war in Freiburg auf der Universität, für uns war das auch ein Denkraum. Was ich mich heute manchmal frage, wenn ich die neuen Generationen in die Jobs kommen sehe, ist, sind wir eine der letzten Generationen, die überhaupt noch denken können? Warum? Weil, oder wie komme ich zu dieser These? Ganz oft, ich stelle Fragen in den Raum und ich bekomme sofort Antworten wie aus der Pistole geschossen. Nicht, weil jemand erstmal anfängt, selber zu denken, sondern weil er versucht, einfach Wissen schnell abzurufen und das gar nicht hinterfragt. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in der Hochschule bin, ja, und ich habe die Möglichkeit zu prompten, sehe ich viele junge Leute, die in diesen Arbeitsmarkt reinströmen, die einfach diesen Shortcut nehmen, die einfach Dinge nicht mehr hinterfragen. Und ich frage mich, warum? So, und wie bekommt man das quasi ins Bildungswesen reintransportiert, dass man diese Tools richtig benutzt? Ja, dass man seinen Kopf benutzt und das Tool eigentlich nur als Support nutzt. Das sehe ich wirklich als Riesenproblem. Weil sich quasi die Spreu vom Weizen derjenigen, die wirklich denken gelernt haben, schon in der Schule, extrem von denjenigen trennen, die einfach nur den Shortcut suchen. Erlebst du das bei dir in der Hochschule auch so? Oder ist das einfach nur eine sehr, sehr kleine Wahrnehmung, die wir gerade halt als Arbeitgeber halt haben? Ich bin ja nicht alleine mit der Wahrnehmung.
Ja, die These ist naheliegend. Ich glaube, die Realität sieht anders aus. Und das muss man wirklich, glaube ich, schwer differenzieren. Der Shortcut im Rahmen des Studiums, um Schein zu erlangen, irgendwo mit einem Foundation-Model mal eben sich was zu prompten, ist ja da. Also soll man lügen? Nein, ist nicht. Nur, das ist so leicht auszuhebeln, dass die Studierenden bei der ersten oder zweiten oder spätestens dritten Frage so zusammenbrechen, dass man ihnen sofort sagen kann, also wenn du es prompten lässt, hast du es nicht gemacht, hast nicht gelesen, hast nichts verstanden, mach das nochmal. Und wenn du es dreimal falsch machst, macht das irgendwo anders, aber nicht mehr in der Uni. Das Spiel, und da bin ich auch relativ hart. Ich bin aber nicht mehr in der Lehre, aber ich rate auch allen Lehrenden, hier eine gewisse Härte an den Tag zu legen, weil es nicht sinnvoll ist, nicht das Handwerk zu erlernen. Ja, also Kulturtechniken des Forschens sollte an der Universität erstmal weiterhin das Handwerk sein, was wir vermitteln und auch das, was erlernt wird. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit, die andere Hälfte der Wahrheit. Und das ist natürlich etwas, wo wir heute aufpassen müssen, ist, dass Forschende auch gerne den Shortcut nehmen, weil es Karrierebeschleuniger sein könnten. Ich sage bewusst könnten, weil auch da ist natürlich eine Menge Vorwissen und man kann Fragen stellen und stellt fest, nicht so leicht, ob die sich haben helfen lassen oder nicht. Und pack dich immer an die eigene Nase, sage ich auch immer, hast du dir jemals von der KI helfen lassen? Natürlich lasse ich mir helfen, wenn ich ein Werkzeug intelligent einsetze, aber ich markiere es auch. Das ist der Sinn der Übung. Also wenn ich sage, ich habe mit KI eine Auswertung gemacht, dann finde ich es auch legitim, das anzusprechen. Und trotzdem muss ich ja Plausibilität prüfen, also im Grunde genommen die Ergebnisse auf Konsistenz, Plausibilität, Validität, Reliabilität testen. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich kein Wissenschaftler, dann bin ich ein Scharlatan. Also insofern ist es immer ein bisschen verkürzt zu sagen, Tools, die da sind, nicht zu nutzen. Soll man nicht, es ist Quatsch. Aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass es Spielregeln gibt, nachdem man mit KI umgeht. Und dann kommt man auch, glaube ich, zu guten Ergebnissen, wo man zu stehen kann, was natürlich eine Beschleunigung von Prozessen ist. Aber habe ich nicht genug gelesen, kann ich die Bewertung nicht vornehmen. So viel schneller geht es nicht. Was angenehm gebaut ist, und das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch manchmal selber nehme, Lesbarkeit hat sich erhöht. Ja, also wir tendieren ja dazu, in unserer Fachsprache irgendwie zu verharren, Bandwurmsätze und so. Das mache ja nicht nur ich, das machen auch andere. Und so ein Tool kann einfach mal gucken, dass die Verständlichkeit erhöht wird, ohne den Inhalt grundlegend zu verändern. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das wird auch immer gerne vergessen, Zitationen. Also KI zitiert im Zweifel ja blind und gibt nicht an, wo es zitiert. Das ist etwas, da muss man sehr aufpassen. Wir haben ja diese Plagiatsdiskussion nicht ohne Grund. Ja, so. Was ist, wenn KI anfängt, einfach sinnbefreit Text zu übernehmen und wir können es nicht einordnen? Das ist nicht nur ein fataler Fehler, sondern es beendet auch Wissenschaftskarrieren. Also ich kann niemanden dazu raten, blind, gerade wenn man eine Publikation vorbereitet, blind in der KI zu vertrauen, zu prompten und sich das Ergebnis zu nehmen und zu veröffentlichen. Das fliegt mit Sicherheit auf. Ja, und vor dem Hintergrund, originäres Handwerk ist vielleicht wichtiger denn je, um sicherzustellen, dass man eben nicht in solche Fallen und solche Möglichkeiten reintappt. Nochmal, es wird Wissen, was schon da ist, ausgewertet. Jemand, der den Anspruch hat, Wissen zu schaffen, ich sage das nochmal mit dem Begriff der Wissenschaft, der will ja etwas Neues schaffen. Er stellt neue Forschungsfragen, geht an Grenzen. Ich zitiere ja immer ganz gerne Star Trek in dem Kontext. Ja, to boldly go, where no one has gone before. Genau das ist es. Ja. Wir müssen uns ja dahin bewegen, wo eben noch nicht Wissen existiert. Was aber KI helfen kann, ist zu überprüfen, gibt es denn schon Wissen? Also das Reverse Engineering. Ja, also ich lasse KI prüfen, ist meine Idee eigentlich bulletproof? Und da ist natürlich gerade KI sehr hilfreich, weil wenn die KI sagt, nee, da gibt es schon eine Menge zu, dann wird man seine Frage vielleicht auch mal hinterfragen. Ist manchmal sehr hilfreich und auch ehrlicherweise leitet uns das nicht so in so Pfade, wo man denkt, oh, ich habe was ganz Neues und dann stellst du fest, okay, schon 30 Mal erforscht worden, das bringt ja dann auch nicht wirklich was. Und insofern kann KI sogar ein Freund der Forschung werden.
Wenn du sagst, Menschen, die in der Ausbildung sind, in der universitären Ausbildung sind, müssen ihr Handwerkszeug wirklich lernen. Diese Basis, die müssen sie wirklich auf solide aufstellen, sagen wir es mal so. Und sie müssen gleichzeitig lernen, mit KI so umzugehen, dass sie ihre eigene Performance verstärkt. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, an so einen Menschen denke, der halt auf die Uni geht, der eh schon vielleicht unter Druck steht, sich selber zu organisieren, quasi entsprechende Leistung abzugeben, erhöht das den Druck nicht noch umso mehr? Also ist das Leistungsniveau, also die Erwartungshaltung noch viel höher oder liege ich da komplett falsch gerade mit meiner Wahrnehmung?
Also vor dem Hintergrund der Frage Leistungserwartungshaltung. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Studierenden, Forschenden und vor allen Dingen auch Professoren. Es gibt so drei Ansprüche. Das eine sind, die Lernenden haben das Recht, Fehler zu machen. Sonst sind es ja keine Lernenden, es sind ja schon Wissende. So, also, das heißt, dass die manchmal auch versuchen, Shortcut zu nehmen und verschiedene Drucksituationen versuchen zu mindern. Dafür habe ich mehr Verständnis, als man denkt. Nur es hilft ja nichts. Also das Handwerk muss man trotzdem erlernen, sonst ist man später nicht in der Lage, in einer zunehmend komplexer werdenden Gesellschaft die richtigen Antworten zu finden. Und ich habe das große Glück, eine Bauuniversität ist natürlich auch manifest. Da wird ja nicht nur mit digitalen Tools gearbeitet oder nur mit KI oder irgendwo sowas, sondern bei uns ist ja eine bunte Mischung. Ja? Das heißt, wir gucken uns ja verschiedene Dinge an und das ist für die Studierenden eben auch eine Herausforderung. Trotzdem bleiben letzten Endes eben auch Wissens- und Theorieaufgaben und da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu lernen und wirklich dich auch dahinter zu klemmen. Noch drastischer, ich hatte die Tage mit einem meiner Mitarbeiter ein längeres Gespräch. Da sagte ich ihm, da ist doch die und die Aufgabe, wieso funktioniert es nicht? Und er hat gar nicht verstanden, was ich ihn fragte. Und dann sagte ich, wieso funktioniert es nicht? Ja, ich abstrahiere ein bisschen, um nicht exakt dieselbe Situation darzustellen, aber es geht genau in diesen Tenor. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn tun müsste und war ratlos. Dann habe ich gesagt, hast du in diesem Feld dich schlau gelesen? Also das ist nicht unbedingt sein Feld, ja, aber hast du dich schlau gelesen? Und hast dann die Fragen gestellt, dass die anderen merken, dass du verstehst, was sie da tun. Wissenschaft ist ja nicht geprägt davon, dass homogene Leute aufeinandertreffen, sondern eher heterogene Leute. Und du musst dann schon verstehen. Und verstehen tust du eben letzten Endes nur durch Eigenaneignung. Das kann dir keine KI abnehmen. Und erst dann kannst du Fragen stellen, auch im Kontext mit Dritten, die eben komplexe Herausforderungen lösen. Die KI kann sich natürlich Millionen von Fragen selbst generieren, aber sie kann sie sich nicht gleichzeitig beantworten und generieren. Das funktioniert eben an der Stelle nicht. Das Letzte ist, das sage ich tatsächlich allen Forschenden, wir müssen sogar mehr aufnehmen an Informationen, mehr lesen, mehr tatsächlich Prozessorenpower im Hirn. Ja, also wir müssen uns mit mehr auseinandersetzen, als das vielleicht noch Generationen davor der Fall war, weil eben so viel verfügbar ist, um eben nicht die falschen Fragen zu adressieren. Das Rad zweimal zu erfinden ist das eine, aber das andere ist vor allen Dingen auch die Frage, Habe ich überhaupt die Komplexität der Frage durchdrungen oder werde ich relativ schnell vorgeführt durch einfache Tools, dass ich eigentlich die Komplexität nicht erfasst habe? Wissenschaft, um das mal vielleicht nicht Leute, die im totalen Feld unterwegs sind, sage ich immer schon, ist ein Wert an sich. Also das Ergebnis ist Wert an sich. Es ist nicht die Kapitalverwertung eines Marktes, es ist nicht die gesellschaftliche Umsetzung zum Gemeinwohl, sondern Wissenschaft an sich ist ein Wert. Und das, wenn man das begreift, dann weiß man, dass man eben auch für diesen Wert wertschaffend tätig sein muss. Und das ist in dem Fall Wissen aneignen und umwandeln in neues Wissen. Komplexes Thema, das gebe ich schon zu. Ja, und es ist immer die Perspektive, von der man schaut.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kommunikation skaliert in den meisten Unternehmen nicht. Je mehr Expertinnen, Themen, Regionen und Kanäle hinzukommen, desto größer wird das Chaos. Genau deshalb haben wir Tucano entwickelt. Das Produkt für Unternehmen, die über Customer Value Communication wachsen wollen. Tucano hilft dabei, Expertise in kontinuierliche Sichtbarkeit zu übersetzen. Markengerecht, skalierbar mit der Unterstützung von AI. Damit Kommunikation nicht mehr zum Engpass wird, sondern zum Wachstumstreiber. Mehr dazu auf rethinkingplaces.com/Tucano. Und jetzt zurück zur Folge. Okay, und dann nehmen wir uns mal die Perspektive, universitäre Ausbildung schiebt Menschen hinter in den Arbeitsmarkt, die mit einer wirtschaftlichen Realität konfrontiert werden. Wie gut sind die aktuell, und da, ich meine, ihr seid Vorreiter, ja, muss man dazu sagen, wie gut meinst du, sind die aktuell vorbereitet auf dem Markt? Was braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um sie wirklich auf diese Arbeitswelt vorzubereiten, in der AI eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist?
Muss man teilen in zwei Antworten. Das eine ist die Frage, sind wir zeitgemäß? Das andere ist die Frage, sind wir wettbewerbsfähig? Das sind zwei verschiedene Fragen. Die Zeitgemäßheit kann man immer dadurch überprüfen, ob andere nicht viel weiter sind mit neuen Erkenntnissen als man selber. Dann hat man irgendwie nicht mehr die Höhe der Zeit erreicht. Das ist relativ einfach festzustellen im wissenschaftlichen Kontext. Dafür gibt es ja Publikationen, dafür veröffentlicht man ja Ergebnisse und man hat Peers, die einen Review, also Peer Review heißt ja nichts anderes, als eben die Leute schauen genau hin, bist du State of the Art, bist du auf der Höhe der Zeit. Und das musst du natürlich auch vermitteln an Studierende. Also du kannst ja nicht die Vergangenheit, was hinreichend auch schon in meinem Studium übrigens der Fall war. Da erinnere mich noch an Leute, die dann mit diesen wunderbaren Overhead-Folien kamen. Ach, so hieß das früher ja damals. Erinnert euch vielleicht. Das sind durchsichtigen Folien mit Bild. Also auf jeden Fall, das ist die eine Welt. So, die andere Welt ist die Welt Arbeitsmarkt, Wettbewerbsfähigkeit. Ich halte uns in Deutschland im Moment für nicht wettbewerbsfähig im Globalen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht im Speziellen in einigen Bereichen weiterhin exzellent sind. Und zwar wirklich weltweit exzellent. Also das wäre auch fatal. Aber insgesamt müssen wir uns schon mal die Frage stellen, sind wir noch State of the Art in der Breite? Können wir einen zunehmend komplexer werdenden internationalen Wettbewerb standhalten? Sind die Menschen, die aus unseren Hochschulen kommen, dann auch in der Lage, in multinationalen Konzernen zu bestehen? Und die traurige Antwort ist teilweise. Also es wäre viel besser zu sagen, ja, das wäre viel einfacher, ist aber so nicht. Und das hängt damit zusammen, dass wir reformmüde sind, lieber Kompetenz geschult haben statt Handwerk, lieber darauf geachtet haben, dass wir irgendwie noch die 27. Verdrehung von irgendeiner komplexen Seitenfrage beantwortet haben. Ich will jetzt nicht auf einzelne Bereiche eingehen, sind wieder Leute beleidigt mit mir, aber wir uns leider zu sehr entfernt haben von den Kernfragen, die die Fächer betreffen. Um es mal klar zu sagen, Interdisziplinarität ist absolut notwendig. Wenn wir aber anfangen, dem so viel Übergewicht eben, dass wir das Kernthema vernachlässigen, dann werde ich auch keine Antworten mehr im Kern bekommen, sondern in der Peripherie. Und wenn ich Peripherie adressiere, habe ich nicht mehr einen wirklich auch global wettbewerbsfähigen Wissensstand. Konkrete Wettbewerber, mal um es im Wissensmarkt zu sehen, natürlich immer schon die Native Speaker aus Amerika, die auch die Journals dominieren, das ist einfach eine Tatsache. Wobei die nicht viel, die sind nicht schlauer. Die Frage, aber sie haben einfach einen Vorsprung, muss man fairerweise anerkennen. Und zunehmend natürlich China und der asiatische Markt. Ja, die investieren und sie sind auch härter, was den Fleiß betrifft. Das heißt nicht schlauer, auch nicht. Aber sie sind einfach, was die Investition Dinge betrifft, bereit, mehr zu gehen. Und sie verlassen diese Pfade nicht so wie wir sehr häufig in irgendwelche Verästelungen und Seitenpfade, wo dann nicht mehr das rauskommt, was relevant ist. Und last but not least, und das muss man einfach auch mal sehen, Theoriebildung. Wir haben in den letzten 20 Jahren, das ist mir sehr aufgefallen, zumindest in der Ökonomie, aber auch in anderen Bereichen, das Thema Theoriebildung eher auf einem inkrementellen als auf einem evolutionären oder exponentiellen Weg weiterentwickelt. Das heißt, Theorie hat sich manifestiert und man doktert im Grunde genommen daran rum und versucht irgendwie einen inkrementellen Fortschritt darzustellen. Die Welt ist aber gerade in der KI-Zeit und auch eigentlich davor schon in der Big Data Area ja deutlich anders aufgestellt gewesen. Und damit haben sich auch vermeintlich sicher geglaubte Fragestellungen einfach pulverisiert. Ja, und wir haben das nicht in Theorie gebildet. Das fehlt uns heute sehr. Und da waren wir vielleicht auch zu sehr in unser eigenes System verliebt. Das kann man ja mal auch mal selbstkritisch sagen. Und es hätte vielleicht Not getan, zu sagen, das hat sich verändert und akzeptieren wir es und gucken wir mal, ob Theorie noch nicht nur die wir haben, steht, sondern ob es auch neue theoretische Ansätze gibt, die das besser erfassen. Das gilt nicht nur für eine Wissenschaft, sondern in der großen Breite. Und da finde ich, und das ist das, was ich eben meinte mit der Breite, wir sind eben nicht wettbewerbsfähig. Kommt zu wenig. Ist einfach eine Wahrheit. Man kann ja gerne hören, ist aber traurigerweise trotzdem wahr.
Okay, aber eine Wahrheit zu erkennen, ist ja schon mal gut.
Erkenntnis ist immer hilfreich, aber die Lösung muss trotzdem her, ja, so.
Aber du hast ja gerade sehr schön dieses Gap beschrieben, ne?
Naja, wir müssen auch den Mut haben, wieder in Wissenschaft zu investieren, ja. Deutschland ist ja so ein Land, wo wir auf Bundesebene sogar gerade mit großen Kalibern und großem Geld um uns schmerzen. Also ob wir es hätten, haben wir zwar nicht, aber macht ja nichts. Also einfach mal so, naja, Sondervermögen schaffen. Statt man dieses Sondervermögen genommen hat und in die Zukunft investiert hat, sanieren wir alles Mögliche, nur nicht das, was wir hätten tun sollen, unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Da kann der Bundeskanzler noch so viel daherreden. Ja, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe, wo das Geld versickert. Ja, also die Investitionen in die Bundeswehr fand ich völlig richtig. Das Sondervermögen war notwendig und es ist noch immer zu klein, wenn ich mal ehrlich bin, weil wir einfach in einer Bedrohungslage leben, geopolitisch. Aber wenn ich das ausschaue in der Wissenschaft, da hätte man wirklich schlau sein müssen. Man hätte sagen müssen, wir gehen wirklich wieder tief rein, wir investieren wieder in die Kerne und nicht mehr immer nur in die Peripherie. Wir wollen nicht die 27. Frage der Verästelung von irgendeinem Sonderthema, sondern wir gehen mal wirklich wieder kernmäßig rein und versuchen da wieder sowohl bei den Grundlagen als auch in der angewandten Forschung wieder mal Realität zur Fragestellung zu werden und gleichzeitig Grundlagenforschung mit Theoriebildung in den Mittelpunkt zu rücken und nicht da auch noch zu kürzen. Ich habe gerade wieder gelesen, die nächsten 3 Jahre stagniert quasi das BMFTR-Volumen, was zur Verfügung steht. Da wissen wir jetzt schon, das ist natürlich durch Kostensteigerung und Tarifsteigerung ein reales Minus. In den Ländern herrschen katastrophale Haushaltslagen und die Länder sind für die Hochschulen verantwortlich und für die Forschung verantwortlich. Ja, da wissen wir jetzt schon, was kommt. Also wir investieren nicht in die Zukunft, sondern deinvestieren. Und dann wundert man sich, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Attraktivität des Arbeitsmarktes, Wissenschaft, um es auch mal aufzugreifen, ja, wird dadurch nicht unbedingt erhöht. Und für mich ist die Frage, die Erkenntnis das eine. Eines, aber nicht das einzige, aber eines der wesentlichen Präparate, die man dazu braucht, ist zumindest die Mittel zu haben, Forschung zu betreiben. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie im üppigen Wohlstand unterwegs sind oder sowas, ja, sondern gerade Forschung ist eigentlich etwas relativ Bescheidenes. Wenn man sich da auch mal relativ zur Wirtschaft anschaut, sowohl Löhne und Gehälter, da wird immer rumgemäkelt, ja, es ist nicht überzogen, überhaupt nicht. Und auch Ausstattung von Hochschulen. Wir arbeiten manchmal tatsächlich viel mit Workarounds und finden irgendwelche Lösungen. Der Mut, in Wissenschaft zu investieren, ist in Deutschland echt zurückgegangen. Das hat übrigens viel mit der Pandemie zu tun, wenn man das wirklich erklären will, weil in der Pandemie zu viele, jetzt machen wir gerade einen Podcast, natürlich blöd eigentlich, ja, aber zu viele Podcasts gelaufen sind von Wissenschaftlern, die sich da positionieren wollten. Manche sitzen sogar jetzt im Bundestag und das hat auch keiner mehr ernst genommen. Ja, selbst ich habe mir tausendmal die Frage gestellt, was soll das denn jetzt? Was haben wir denn an Erkenntnis? Ist das jetzt nur hier, damit man sich selbst produziert oder ist wirklich Erkenntnis da? 73 Eindämmungsverordnung, also Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Das war keine Erkenntnis mehr, das war Aktionismus. Und WissenschaftlerInnen haben sich dafür hergegeben und die Konsequenz, die Akzeptanz sinkt. Wenn die Akzeptanz für Wissenschaft sinkt, wird auch die Bereitschaft, Geld dafür bereitzustellen, sinken. Und so dreht sich eine Spirale abwärts. Wir haben wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem da uns selbst geschaffen. Und gerade deshalb ist es so elementar wichtig, jetzt mal wieder in die Kerne reinzugehen und nicht nochmal irgendwie, und jetzt hat noch einer will keinen beleidigen, aber Eurythmik, ja, so aus, also so Musik brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben wirklich Kernprobleme zu lösen. Ja, und das sollten wir dringend angehen und wir müssen unsere AI-Kompetenz in allen Wissenschaftsdisziplinen erhöhen, nicht nur im Kern der Informatik. Wir müssen unsere Kompetenz im Umgang mit Realdaten erhöhen. Wir müssen unsere Kompetenz erhöhen, wieder wirklich theoriebildend und wirklich forschend unterwegs zu sein. Dann schaffen wir das. Und dann ist die zweite Komponente der Transfer. Aber das ist der nächste Schuh sozusagen. Aber die Basis muss stimmen. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen, fleißig sein und wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
Okay, du hast jetzt sehr umfangreich dieses Gap, das wir irgendwie schließen müssen, beschrieben. Meine Erfahrung ist, die Frage, die danach immer kommt, ist, wer? Wer soll es denn schließen? Ist es, wie du gerade gesagt hast, die Politik oder brauchen wir vielleicht einen anderen Weg?
Die Politik allein wird nicht die Antworten liefern können. Das erwartet auch niemand von denen. Das würde ich auch denen nie zubilligen. Weil ich kann denen keine Antworten liefern, die sie brauchen und umgekehrt ist es auch nicht, weil sie sind ja nicht Wissenschaftler und ich bin kein Politiker. Aber eins ist ja klar, Politik und Wissenschaft müssen sich hier wieder einen Schulterschluss suchen und auch die Glaubwürdigkeit muss wieder hergestellt werden. Dazu kann Politik sehr wohl beitragen, denn die Frage, wie ich mit Wissenschaft umgehe, ist schon eine Aufgabe, die Politik muss. Das andere ist unsere Seite, die Wissenschaft, die müssen einfach zur Seriosität zurückkehren und dürfen uns nicht in irgendwelchen Hampel verlieren. Ja, so. Und wir müssen nicht jede Kamera nutzen. Wir müssen uns tatsächlich selbst ehrlich machen und sagen, was ist unser Kerngeschäft? Wo findet Wissenschaft statt? Das ist als Analogie nur zu verstehen, wenn WissenschaftlerInnen sich verhalten würden wie PolitikerInnen und nur im Fernsehen bei Lanz und Co. sich produzieren, aber eigentlich im Bundestag die PolitikerInnen nicht ihren Job machen, ja, das könnte man glatt übertragen. Und wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, Forschung sehr präzise, sehr genau, uns ehrlich machen, wo wir auch an Grenzen stoßen. Und das ist eben schlichtweg eine Fleißaufgabe. Also das ist, glaube ich, der eine große Schlüssel. Und der zweite große Schlüssel, und da sehe ich auch Herausforderungen aktueller Natur, ist sich klar darüber zu werden, dass das auch Wissenschaft einen Wettbewerb darstellt. Bin ich in den USA, in meinen Partneruniversitäten, mit denen ich wirklich sehr gerne zusammenarbeite, so sind die sich darüber viel, viel klarer als wir. Das heißt, wenn die ein Forschungsprojekt haben, dann haben die, du hast eben was von Missionsbasiertheit gefragt, dann sind die passionate dafür, würde ich sagen. Ja? Also dann kennen die da auch nicht links und rechts, sondern gucken auf die Aufgabe und lösen das Problem. Wir gucken häufig dann nach links und rechts, was können wir hier noch machen, da noch machen, ah, da gibt es auch noch was Spannendes. So funktioniert es eben nicht. Wir müssen dann auch wieder diese Passion aufbringen und sagen, das ist es. Da will ich extrem gut sein. Und last but not least, wir müssen auch wieder für Wissenschaft begeistern. Also wenn ich das so mitbekomme, weil du eben fragtest mit Studierenden, wenn man die fragt, wollen die WissenschaftlerInnen werden? Also viele wollen BeamtInnen werden oder sie wollen irgendwo in den Staatsapparat. Dass Wissenschaft ja eigentlich in Deutschland geradezu staatsgetrieben ist, wird ja vergessen. So, wir begeistern die nicht. Also wir holen die gar nicht ab, dass die sagen, oh cool, mit meinem ganzen Erlernten kann ich einen Beruf finden, in dem ich sogar das vorantreiben kann. Also Freude an der Sache zu vermitteln, also das musste man mir damals nicht sagen. Ich wusste genau, was ich tun wollte. Aber du hast heute eine andere Generation und viele Optionen und da muss man einfach auch mal sagen, hey, das ist echt cool. Das ist nicht irgendwas, wo du ganz hinten bist, sondern du bist da auch vorn und hast wirklich eine wichtige Aufgabe. Gerade wenn die Frage kommt, was ist denn tatsächlich mein Purpose, um noch so ein Buzzword zu nehmen, ja? Ja, wir sind Purpose pur, aber wir verkaufen das nicht als Purpose, sondern was wir machen ist, nö, also wir haben hier einen Forschungsantrag und dann ist die Stelle für so lange finanziert, dann kriegst du vielleicht einen Anschlussvertrag und naja, wenn du Glück hast, darfst du dann nochmal einen Anschlussvertrag haben. Aber sich wirklich auf die Kernfragen inhaltlicher Natur zu beziehen, nö, warum auch? Da haben wir echt ein bisschen den Pfad verloren. Also es liegt auch an uns, uns wieder glaubwürdiger zu präsentieren, besser zu werden an der Stelle und unsere eigene Passion auch mal anderen mitzugeben, dass sie sagen, ja, das ist doch genau das, was ich suche. Und wie gesagt, das Buzzword Purpose, früher nannte man das Zweck, deutsche Wort geht auch, ja, das könnte man vermitteln und das macht echt Freude. Das kann ich sagen, das würde ich jetzt nicht 30 Jahre machen.
Ja, ja, ja. Was würdest du denn anderen Kollegen mitgeben, die auch andere Hochschulen führen und die überlegen, wie kann ich denn innerhalb meiner eigenen Institution dieses Gap schließen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie schaffe ich es, Lehre und Forschung miteinander zu verbinden und die richtigen Arbeitskräfte quasi in die Wirtschaft weiterzugeben? Was würdest du dir empfehlen, wo sollen die ansetzen? wenn die gerade damit erst anfangen, mit dem Thema AI in ihre ganzen Themen mit zu integrieren?
Das Thema KI ist ja einerseits evident und jeder quasselt darüber. Also mindestens jeder hat 5 Bücher gelesen, weiß ja sofort, was KI ist. Wir hatten gerade die Hochschulrektorenkonferenz und da war es wir haben zweimal im Jahr so ein Treffen der Präsidiers. Und wenn ich dann so zuhöre, denke ich mir, ja, eigentlich sind ja alle auf dem Weg. Warum sind wir eigentlich nicht an der Spitze? So, das ist die Frage, die man sich vielleicht stellt. Und wenn wir doch alle auf dem Weg sind, ja, so. Ich maße mir nicht an, meinen KollegInnen irgendetwas zu raten. Um Gottes Willen, das steht mir überhaupt nicht zu. Das Einzige, was ich für mich als Erkenntnis mitgenommen habe, ist, wir sind zu langsam. Einfach zu langsam. Wir stellen uns dem zu langsam und wir hadern mit der DSGVO, die wirklicher Schrott ist. Wir hadern mit dem AI-Act, der auch wirklicher Schrott ist, weil wir uns auch nicht eingemischt haben, als es drauf ankam. Das ist das Versäumnis. Wir haben uns nicht eingemischt. Wir haben uns in Europa wirklich nicht hingesetzt und gesagt, das behindert uns in der Forschung. Ich bin mal ein bisschen arrogant. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle auf einem anderen Pfad getan, wurde dafür dann auch zurechtgewiesen. Hätte ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Aber Tatsache ist, das fällt uns auf die Füße. Wir haben uns nicht früh genug bei Zeiten drum gekümmert. Und jetzt haben wir eben ein extrem hartes regulatorisches Werk, was Forschung an der Stelle zumindest erschwert, vorsichtig formuliert. Das Zweite, was wir nicht getan haben, ist zu sagen, wollen wir das? Nein, wir haben gesagt, wir müssen uns erstmal im Rechtsrahmen bewegen. Das ist auch so. Und wenn wir uns im Rechtsrahmen bewegen, dann können wir gar nicht viel. Nehmen wir mal ChatGPT, können wir schon nicht verwenden. Ganz banal. Ja, weil es gegen zig Verordnungen verstößt. Und das ist nur das banalste aller Beispiele. N8N, werde ich ein Multi-Agenten-System einführen und ich arbeite im Moment daran, wie wir das bei uns machen können. Komme zurecht, meine Informationssicherheitsbeauftragte, meine Datenschutzbeauftragten sagen, ja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Die sagen das 100% zurecht und tun nur ihren Job. Aber genau da liegt ja der Fehler drin. Wenn die ihren Job tun, dann machen sie den nicht schlecht, aber sie verhindern damit im Grunde genommen die Weiterentwicklung. Wir haben uns nicht auf die Hinterbeine gestellt. Wir haben es bis heute nicht geschafft, kollektiv als Hochschulen zu sagen, kollektiv als Wissenschaft zu sagen, an der und der Stelle muss jetzt sehr schnell Veränderung passieren, sonst sind wir nicht handlungsfähig. So, und dann geht das ja weiter. Wir sind ja letzten Endes nachgeordnete Behörden oder wie immer man das sehen möchte, weil wir letzten Endes im Staatssystem sind, finanziert durch den Staat. Selbst wenn die Hochschulen eine Hochschulfreiheit haben in Nordrhein-Westfalen, bleiben sie letzten Endes staatliche Konstrukte. Also unterliegen wir auch den strengeren Regeln, die dem Staat angedient werden, als zum Beispiel der Wirtschaft. Und all diese Dinge führen dazu, dass AI first sich für absolut notwendig hielte. Also du hast mich ja eben gefragt, was wäre mein Rat? AI first scheitert an AI regulation. Das ist wie eine Wand, wo du mit kannst du langsam, entweder wie eine Schnecke schnell drauf zulaufen oder wie ein Ferrari, völlig egal. Diese Wand ist erstmal da. Und ich glaube, da müssen wir ran und auch als Wissenschaft bereit sein, uns dem zu stellen und nicht nur sagen, ich habe 3 Bücher über KI gelesen und verstehe jetzt, was KI ist. Ja, das ist keine Kunst. Die Kunst ist, wie ermögliche es ich als Hochschulen, als Wissenschaftsinstitutionen, diese KI auch so fruchtbar zu machen, dass sie die Zukunft mitschreiben hilft, ohne dabei den Charakter eines Werkzeugs zu verlieren. Denn mehr ist es nicht und mehr sollte es auch nicht sein.
Jörg, ich danke dir, dass du uns mal ein etwas komplexeres Bild über die aktuelle Situation in deinem, ich sag mal, Missionsbereich aufgezeigt hast, weil ich glaube, vielen in der Wirtschaft ist das gar nicht klar, was eigentlich gerade das Problem ist, was du jetzt gerade am Ende wirklich sehr detailliert auf den Punkt gebracht hast. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch eine Sache fragen, die mich als Automation Engineer immer wieder interessiert, ist, wie hast du KI in deinem eigenen persönlichen Arbeitsalltag integriert? Wie arbeitest du damit? Ganz, ganz konkret. Wofür benutzt du das? Hast du dir ein Ankettensystem gebaut? Für was hast du dir das gebaut? Welches Problem hast du gelöst damit?
Also das Schöne ist, wenn man Hochschulleitung betreibt, hat man relativ wenige automatisierungsfähige Prozesse, weil das ist every day, every second something new. Das nicht. Ich habe mir ziemlich viele eigene Agenten, die mich unterstützen, gebaut, die mir bestimmte Dinge monitoren. Das ist dann etwas einfacher für mich, als wenn ich das selber alles machen müsste. Das erhöht die Geschwindigkeit, bedeutet aber für mich auch, der Durchsatz an notwendigen Informationsaufnahme hat ein Level erreicht, der kaum noch, sagen wir mal, seriös bearbeitet werden kann. Man muss also immer abwägen, wann setze ich die denn ein. Tatsächlich aktiviere ich sie nur händisch. Aus guten Gründen. Nicht etwa aus dem Grund, dass es nicht anders besser ginge im Sinne von mehr Informationsdichte, aber irgendwann kommen wir an einen tatsächlichen Grenzwert. Das Zweite ist, der ein oder andere weiß, dass ich zwar Präsident bin, aber ich eben auch ein großes Forschungszentrum habe, das HAWIC, das Hanseatic Wireless Innovation Competence Center, was im Kern nichts anderes ist als Nutzung von Sensorik zur Genese von Daten, die im KI-Bereich ausgewertet werden. Der ein oder die andere würde sagen, da ist ja KI tagtäglich im Einsatz und das stimmt auch. Also das heißt, wenn man mich fragt, wo ich KI einsetze, vor allen Dingen da, wo ich mit meinen mitforschenden PIs mir überlege, wo kann KI gerade in der Datenauswertung von Originärdaten in Kombination vielleicht mit Open Data bessere Lösungen bringen. Und um das mal andersrum zu drehen, tatsächlich die profundeste Ausbildung habe ich in der Statistik erhalten in meinem Studium. Und das zahlt sich bis heute aus. Statistik, Ökonometrie waren tatsächlich Qualfächer. Ist ja nicht immer alles einfach. Ja? War auch nicht immer die Leuchte da. Also muss man auch nicht denken. Ja? Genau mal durchgefallen. Ist alles nicht so schlimm. Ja? Aber die Fächer haben eins gelehrt. Umgang mit Daten. Ja? Daten sich wirklich in ihrer Struktur anzuschauen, zu überlegen, welche Daten sind überhaupt geeignet, um später valide Ergebnisse durch Kombination mit anderen Daten herzustellen. Und deshalb, wir haben ja eben ganz am Anfang darüber gesprochen, was müssen wir tun. Wenn ich jetzt einem jungen Menschen einen Rat geben darf heute, beschäftige dich bitte mit Mathematik, mit Data Science und Algorithmik, beschäftige dich mit der Datenwelt, den Datenstrukturen und verstehe die. Dann wirst du nämlich, wenn du mich jetzt gefragt hast, ganz operativ, was ich im Täglichen mache, auch verstehen, was du da tust. Und das kannst du wirklich für dich nutzen. Wenn du das aber nicht hast, dann kannst du die Tools zwar fragen und die werden dir Antworten liefern, du wirst sie aber nicht verstehen. Und ja, es gibt noch so ein Gimmick am Schluss, das wollte dann doch noch loswerden, wenn du schon fragst, was habe ich gerade gemacht. Ich habe mir eine eigene Textverarbeitung gemacht, 119 Kilobyte, genau das, was man braucht. Ja, kam fast alles wie in Word, ist wissenschaftlich geeignet und ich habe es im Captain America Logo gemacht, weil ich mir dachte, den Amerikanern kann ich es mal zeigen. Also man kann auch mal den Spaß mit der KI machen.
Großartig. Hast du auch einen Song fürs Intro gepromptet?
Nö. Ich habe einfach hier Marvels Captain America als Muster genommen und das Layout sieht so aus. Und da ist auch der Schild drin. Gehört sich doch so, oder?
Jörg, ich danke dir. Jeden Leader frage ich am Abschluss dieses Podcasts nach seinem persönlichen Hack. Irgendein Ritual, irgendeine Sache, die so den persönlichen Alltag leichter macht, den man mit anderen Liedern teilen kann. Und das muss gar kein Tool sein, wirklich einfach Routine, was auch immer, was man einfach weiterempfehlen kann für alle diejenigen, die einen sehr komplexen und massiven Tag vor sich haben.
Spielt Computer und Videospiele. Also das ist tatsächlich so, ja, ein paar Minuten am Tag, das challenged mich, das hat mich, seit ich 9 Jahre alt bin, nicht losgelassen. Ich spiele jeden Tag irgendwo ein kleines Spielchen mal, also nicht jeden, aber fast jeden, ja, so, und es aktiviert. Es aktiviert das Hirn, also die einen aktivieren sozusagen ihre Muskeln im Sport und meine Fähigkeiten sind, also zumindest viel zu fett für den Sport, aber hier oben dieser Muskel muss aktiviert werden. Und tatsächlich so ein paar Minuten spielen am Tag aktiviert. Das mache ich auch meistens morgens, gar nicht abends. Und tatsächlich aktiviert. Und das zweite ist lest. Lest, 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 lest und lest nochmal. Und wenn ihr gerade Zeit habt, lest doch mal was. Also ohne Lesen geht es auch nicht. Aber das erste ist durchaus ernst gemeint, Computer- und Videospiele regen uns an, nicht immer dasselbe spielen. Nicht nur Mechaniken auswendig lernen, sondern tatsächlich verschiedene Spiele spielen, Mechaniken als Herausforderung sehen und damit den Geist anregen.
Lieber Jörg, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Impulse, den Input, Dinge, über die man nachdenken kann und sollte und im besten Fall auch etwas bewegen. Und ich wünsche dir alles Gute für das, was du tust und machst.
Danke dir auch herzlich und ich sag mal einfach bis bald, wir sehen uns ja wieder.
Auf jeden Fall, danke dir. Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.